Werbung.
Does your family's schedule look like an endless list of appointments, games, and practices? Does keeping everyone on schedule feel impossible? The Skylight Calendar is here to put an end to your scheduling stress with its all-in-one shared display, visual structure, and color-coded scheduling. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to myskylight.com/get30. Go to myskylight.com/get30 for $30 off your 15-inch calendar. That's myskylight.com/get30.
Werbung Ende.
Hallo, hier ist Annika Geißler vom Stern. Ich melde mich, weil ich einen Podcast-Tipp habe. Es geht um eine neue Serie vom Stern, die auch um ein Mysterium kreist, aber um kein medizinisches. Mein Sternkollege Matthias Bolsinger hat monatelang zu einem ungelösten Kriminalfall recherchiert. Es geht um den Mord an dem Berliner Alexander Luchterhand. Luchterhand war eine wirklich schillernde Figur in der Berliner Medienwelt, bis er 2005 auf rätselhafte Weise verschwunden ist. Der Mord an ihm beschäftigt bis heute die Polizei. Mein Kollege Matthias ist in der Sache neuen Hinweisen nachgegangen. Sein Podcast heißt Luchterhand. Die ersten Folgen sind jetzt schon online. Hören Sie hier gleich mal in den Trailer rein. Ich verspreche, das ist True Crime vom Feinsten. Luchterhand finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Auf Stern Plus und RTL Plus können Sie die komplette Serie hören. Alle Links gibt's in der Folgenbeschreibung.
Das, was mich dann wirklich berührt hat, war, dass diese, ich wiederhole das nochmal, 55-jährige junge Frau seit Monaten nicht mehr aus dem Schlafzimmer gekommen ist, weil sie einfach den Alltag nicht schafft. Das ist eben das große Problem, dass Frauen heutzutage sehr schnell in diesem Wechseljahr, Hysterie, du hast deine Tage geschoben wirst. Wir haben es mal zusammengezählt. Sie war bei 17 Ärzten, also sie hatte 17 Arztkontakte wegen ihrer Beschwerden.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Michael Becker, Chefarzt für Kardiologie, Nephrologie und internistische Intensivmedizin am Rhein-Maas-Klinikum in Würselen und Leiter des Zentrums für Frauenherzen. Sein Großvater war Chefarzt für Augenheilkunde, erzählte er im Gespräch, und hat ihn früh mal mit zu einer Augenoperation mitgenommen. Michael Becker ist damals während der OP ohnmächtig geworden. Trotzdem entschied er sich später für die Medizin. Wir sprechen heute über eine Patientin Mitte 50, die inzwischen so erschöpft ist, dass sie kaum noch ihr Schlafzimmer verlässt. Sie leidet an Druck in der Brust, Luftknappheit, Herzstolpern. Seit 9 Jahren hat sie die Beschwerden.
Wir haben 2018 das erste Frauenherzzentrum in Deutschland gegründet. Am Anfang mit Vehemenz und Ablehnung der Kardiologinnen und Kardiologen, dann aber mit viel Unterstützung von der Presse, Printpresse, Radio. Das Fernsehen war bei uns und dann kamen eigentlich immer mehr Frauen zu uns. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, in der Adventszeit 2020 meldete sich eine Patientin, Gisela heißt sie, 55 Jahre alt, die mir dann eben erzählte, dass sie seit 9 Jahren vom Arzt zu Arzt läuft und keiner würde was finden. Und jetzt hätte sie nochmal große Hoffnung, dass jemand, der sich so spezialisiert eben auf das Frauenherz, ihr vielleicht doch helfen könnte.
Das heißt, sie kriegten als erstes eine Wie lief das? Ein Brief, eine E-Mail?
Eine Mail. Eine E-Mail im Internet recherchiert, gefunden und interessanterweise läuft das ganz oft über die Partnerinnen und Partner ab, dass sie sagen, guck mal hier, ich habe eben noch nicht aufgegeben, ich habe das hier gerade im Fernsehen gesehen, ich habe das in der Zeitung gelesen, im Internet gelesen und schreib doch da mal hin. Und Gisela ist wirklich stellvertretend für viele, viele Patientinnen. Es sind knapp 1000 pro Jahr, die aus ganz Deutschland und dem nahen Ausland zu uns kommen, die eigentlich immer die gleiche zögernde und wirklich fast beschämende Kontaktaufnahme haben. Die sagen, es ist mir ganz unangenehm, mich jetzt auch noch an Sie zu wenden. Das ist meine Geschichte, aber wahrscheinlich finden Sie ja auch nichts. Also das ist geprägt von eben sehr viel Zurückweisung in den letzten Jahren. Ich möchte mal sagen, von sehr viel Augenrollen des Praxispersonals. Was will die Frau denn schon wieder? Sicherlich auch von vielen Zurückhaltung und Unverständnis in den Familien. Warum ist es denn jetzt nicht gut? Du hast doch schon so viele Befunde erhalten, die alle unauffällig waren. Also das macht die Menschen, das macht die Frauen natürlich sehr unsicher.
Was haben Sie denn aus der E-Mail erfahren oder haben Sie die Frau dann direkt getroffen? Was hatte sie für Beschwerden? Wie lang ging das? Welche Ärzte hat sie schon aufgesucht? Wie war ihre Geschichte?
Sie hat in der Mail eigentlich ihre Geschichte nur umrissen. Wie gesagt, wahrscheinlich auch aus so einer gewissen Hoffnungslosigkeit. Das wird wieder eine Enttäuschung werden. Das wird sowieso nicht zielführend sein und wahrscheinlich will er mich gar nicht sehen. Also ich kann mich da deswegen ganz daran gut erinnern, weil es ein sehr emotionaler Aufenthalt war. Ich kann gerne den Dankesbrief nachher von ihr anreißen, kurz vorlesen, weil das wirklich zeigt, wie wichtig das für die Frau war, wirklich gesehen und gehört und wahrgenommen zu werden, nach leider sehr viel schlechten Erfahrungen. Also sie hat umschrieben, dass sie seit Jahren umhergeistert, anders kann man das gar nicht sagen, immer wieder mit Druck in der Brust, immer wieder mit Luftknappheit, immer wieder mit Herzstolpern. Und das, was mich dann wirklich berührt hat, war, dass diese, ich wiederhole das nochmal, 55-jährige junge Frau seit Monaten nicht mehr aus dem Schlafzimmer gekommen ist, weil sie einfach den Alltag nicht schafft. Und sie fragte dann eben hoffnungsfroh, ob sie aus dem Norden, aus Norddeutschland mit ihrem Mann anreisen könnte. Und das war für mich völlig klar, A, dass ich helfen muss und B, dass ich das auch schon sehr verdächtig nach einer Herzerkrankung anhörte.
Ich fasse nochmal zusammen, 55-jährige Frau, Erschöpfung höre ich daraus, Atemnot, enge Gefühl in der Brust, Herz stolpern, Herz rasen und sie ist so erschöpft und kaputt, dass sie eigentlich nur noch im Schlafzimmer existiert, weil alles so anstrengend ist oder vielleicht ja auch gar nicht mehr geht. Wie war das, als Sie sie kennengelernt haben? Da haben Sie ja einen ersten Eindruck gekriegt. Wie kam die Dame in Ihr Sprechzimmer?
Die kam zu mir von ihrem Mann gestützt und hatte hinter sich so ein kleines Wägelchen mit einer Sauerstoffflasche. Das war dann meine erste Frage. Haben Sie denn eine Lungenerkrankung? Warum bekommen Sie hier so ein Sauerstoffkonzentrat? Und dann konnte sie mir die Frage gar nicht beantworten, so dass ich nachher herausgefunden habe, das war dann eher eine Verlegenheitsdiagnose und Verlegenheitsmaßnahme von dem behandelnden Arzt, der gesagt hat, na gut, dann gucken wir mal, ob wir ihr damit wenigstens helfen können. Und das hat aber auch nichts gebracht.
Werbung.
Does your family schedule look like an endless list of appointments, games, and practices? Does keeping everyone on schedule feel impossible? The Skylight Calendar is here to put an end to your scheduling stress with its all-in-one shared display, visual structure, and color-coded scheduling. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to myskylight.com/get30. Go to myskylight.com/get30 for $30 off your 15-inch calendar. That's myskylight.com/get30.
Werbung Ende.
Also da kam wirklich eine junge Frau, ein bisschen zu viel Gewicht, aber sonst nicht deutlich vorerkrankt, mit ihrem Mann gestützt und die war einfach traurig, ja, die war enttäuscht, die war traurig, die war hoffnungslos und hatte einfach, und das kam dann in den Gesprächen raus, sich nie richtig verstanden gefühlt. Und das ist ganz interessant, dass eben solche Frauen, und Gisela steht da wirklich stellvertretend, Beschwerden haben und gehen dann natürlich erstmal zum Hausarzt. Der Hausarzt schickt sie dann zum Lungenfacharzt oder zum Kardiologen, zum Herzspezialisten. Und wenn dann nichts rauskommt, kommt natürlich erstmal die Erleichterung. Ich habe da nichts. Und dann bleiben die Beschwerden aber. Und dann kommt irgendwann so das Gefühl, soll ich dann nochmal vorstellig werden? Ist es vielleicht Burnout? Ist es vielleicht Covid? Gut, das war jetzt bei ihr noch vor der Covid-Zeit. Aber ich will sagen, heutzutage für Frauen gibt es ja viele Erklärungen, woran das alles liegen kann. Und dann gibt es oft eine zweite Runde und eine dritte Runde und dann kommt relativ schnell die emotionale Erklärung von der Frau, von der Familie, aber eben auch von den Ärztinnen und Ärzten, dass da von einer hysterischen Persönlichkeitsstörung gesprochen wird, dass Frauen sich ja leider oft anhören müssen, sie sind vor ihren Tagen, sie sind nach ihren Tagen, sie sind in ihren Wechseljahren. Und da ist leider schnell eine Schublade auf und die Patientin drinnen. Und dann ist es wirklich schwierig, da wieder rauszukommen.
Was hat die Dame Ihnen erzählt, bei welchen Ärzten und Ärztinnen sie schon war und was da für Untersuchungen und vielleicht Verdachtsdiagnosen gemacht worden sind und im Raum standen?
Also wir müssen uns fast überlegen, welche Ärzte sie nicht aufgesucht hat, weil wir haben es mal zusammengezählt. Sie war bei 17 Ärzten, also sie hatte 17 Arztkontakte wegen ihrer Beschwerden. Natürlich erst zum Hausarzt. Das ist ja in unserem Gesundheitssystem so vorgesehen. Man geht erstmal zum Hausarzt, der guckt, ob er mit seinen oft begrenzten Mitteln schon irgendwelche Ideen herausarbeiten kann. Und dann ist der Hausarzt sozusagen der Lotse, der zum Lungenfacharzt, zum Herzspezialisten, zum Magen-Darm-Spezialisten schickt und führend war für sie so eine Mattigkeit, Luftknappheit und Druck auf der Brust, so dass der erste Überlegung war, na gut, vielleicht ist es ja was an der Lunge. Dann ist sie zum Lungenkollegen geschickt worden, der hat einen Lungentest gemacht, der hat Sauerstoffwerte im Blut bestimmt. Das war alles unauffällig. Dann hat der Hausarzt gesagt, na gut, dann ist es vielleicht doch das Herz. Dann wurde ein Belastungs-EKG gemacht, der Blutdruck bestimmt, Herzultraschall gemacht und das war auch alles in Ordnung. Und dann sitzt diese Frau wieder beim Hausarzt und der kann eigentlich nur mit den Schultern zucken und sagen, wir haben jetzt erstmal die wichtigsten Sachen ausgeschlossen, sie sind durchuntersucht worden. Jetzt gucken Sie doch mal, ob Sie mit einer Steigerung der Belastbarkeit und mit diesem Gefühl, es ist alles in Ordnung, nicht im Alltag zurechtkommen.
Und das hat sie dann ausprobiert? Hat das geklappt?
Das hat sie ausprobiert und das hat, ich sag mal rückblickend, weil ich jetzt weiß, was rausgekommen ist, hat es natürlich nicht geklappt. Sie war dann wirklich tapfer. Sie sagt, über ein halbes Jahr hat sie das dann zu Hause ausgehalten, bis sie gesagt hat, ich muss da nochmal hin. Und da fing dann schon an, dass sie das Gefühl hatte, dass die Praxishelferinnen eher so mit den Augen rollen. Warum sind sie denn jetzt schon wieder da? Wir haben doch alles schon gemacht. Der Hausarzt war hilflos. Dann kam der Gedanke auf, vielleicht ist das ein Magenproblem. Es gibt Störungen, da fließt der Mageninhalt nicht gut ab. Der bläht sich dann also auf und drückt so ein bisschen gegen Herz, bisschen Lunge. Das ist also untersucht worden, ob das sein kann. Sie hat also eine Magenspiegelung bekommen, einen Ultraschall des Bauches. Das war alles unauffällig und Sie merken schon dieses Ping-Pong dann wieder zurück zum Hausarzt, der dann keine Ahnung hatte. Dann hat die Patientin vorgeschlagen, dann lassen Sie mich doch nochmal zu einem anderen Kardiologen gehen. Mhm. Und dann fing eben die zweite Runde erst zum Herzspezialisten, dann zu einer wohl sehr netten Lungenärztin. Und aber auch immer mit der Beruhigung, Sie haben da nichts, Sie können beruhigt sein. Und mit diesen Bestätigungen, wo man ja eigentlich als gesunder Mensch sagen muss, das muss doch eigentlich einen positiven Effekt haben, hatte bei ihr natürlich einen negativen Effekt, weil sie dann anfing, wirklich an sich zu zweifeln. Bin ich vielleicht wirklich hysterisch? Bin ich vielleicht wirklich so erschöpft von der Familie, von der Beziehung, dass ich das irgendwie auf meinen Körper projiziere und glaubhaft wurde mir geschildert, dass die Partnerschaft funktioniert. Das habe ich eben auch gesehen. Mhm. Das war ein sehr nettes und liebevolles und kümmerndes Miteinander. Das war es definitiv nicht. Und dann steht man da. Also ich muss sagen, in der Zwischenzeit war da noch eine Schichtaufnahme, also ein CT der Lunge gemacht worden. Hat sie vielleicht eine Lungenembolie? Nein, hatte sie nicht. Ein chronisches Asthma ist ausgeschlossen worden. Magen-Darm, habe ich gerade schon gesagt, eine chronische Magenschleimhautentzündung ist ausgeschlossen worden. Dann gab es noch die Überlegung, ob die Bauchspeicheldrüse Probleme machen kann. Also sie hat viel über sich ergehen lassen. Eine Darmspiegelung kam dann dazu. Und dann kam irgendwann aus Verzweiflung auch eine Herzkatheteruntersuchung.
Da wollte ich gerade nachfragen, weil Sie ja jetzt quasi jedes Organ aufgezählt haben, das untersucht worden ist, wirklich von oben nach unten und genau ausgeleuchtet und gespiegelt und dergleichen. In Deutschland wird ja gerne und oft auch ein Herzkatheter gemacht, da habe ich gedacht, waren es jetzt so viele Organe, habe ich den überhört. Erzählen Sie doch gerne davon, weil man denkt, ja gut, Herz, Stolpern, eine Enge, Druck auf der Brust, Atemnot, was ist denn mit dem Herzen da eigentlich genau los?
Also man kann, um die Durchblutungsstörung des Herzens zu bestimmen, macht man eigentlich erst ein MRT oder eine sogenannte Scintigraphie. Da wird ein radioaktives Mittel in den Körper gespritzt. Dann guckt man sich an, wie verteilt sich das übers Herz, überall gleichmäßig. Dann ist man beruhigt. Oder gibt es Bereiche, die eben nicht gut durchblutet werden? Dann würde man eben einen Herzkatheter machen. Und ich habe das eben nicht gesagt, aber der zweite Kardiologe hat gesagt, lassen Sie uns doch mal eine Scintigraphie machen. Nicht, dass Sie so etwas Einfaches in Anführungsstrichen haben wie eine Verkalkung der Herzkranzgefäße. Das war aber auch unauffällig. Und dann kommen wir zum dritten Herzspezialisten, der dann als sozusagen dritte oder inzwischen die vierte Meinung, wenn wir den Hausarzt mit reinnehmen, gefragt worden ist. Und der hat dann gesagt, so, wir kommen nicht mal im Herzkatheter vorbei, das muss jetzt sein. Wir müssen einmal sicherstellen, dass es eben keine gravierenden Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen gibt, die in der Scintigraphie, in dieser Durchblutungsuntersuchung vielleicht nicht gesehen worden sind, die aber doch relevant sind. Und das war dann ganz wichtig, dass das gemacht wird. Und da bin ich dankbar und froh, dass der Kollege diese Idee hatte. Aber das war dann sozusagen das K.O.-Kriterium, als auch das, ich will sagen, sehr invasiv ist natürlich. Invasiv heißt, wir stechen in den Körper rein, wir gehen mit dünnen Schläuchen zum Herzen, gucken uns die Herzkranzgefäße an, als auch das unauffällig war, war natürlich kein Halten mehr, dass sie wirklich an einen körperlichen Schaden geglaubt hat. Und dann ist sie nicht mehr aus dem Schlafzimmer rausgekommen, hat sich komplett zurückgezogen. Man kann das sicherlich eine gewisse reaktive Depression nennen. Also sie hat da keine Hoffnung mehr gesehen. Es war aber eigentlich keine Depression, weil es sich einfach insofern aufgeschaukelt hatte, dass sie wirklich im Alltag nicht mehr richtig funktionieren konnte. Und das ist natürlich hochdramatisch, weil die Kollegen in der Herzkatheteruntersuchung viel richtig gemacht haben, aber sie haben einen entscheidenden Fehler begangen, weil sie zu früh aufgehört haben. Das heißt, sie haben sich angesehen, gibt es Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen? Nein. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, siehst du, hier ist nichts, also stell dich nicht so an. So haben sie es nicht gesagt, aber so kommt es natürlich bei so einer leidgeprüften Patientin dann an. Und das Entscheidende wäre gewesen, dann eben weiter zu suchen.
Werbung.
Does your family schedule look like an endless list of appointments, games, and practices? Does keeping everyone on schedule feel impossible? The Skylight Calendar is here to put an end to your scheduling stress with its all-in-one shared display, visual structure, and color-coded scheduling. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to myskylight.com/get30. Go to myskylight.com/get30 for $30 off your 15-inch calendar. That's myskylight.com/get30.
Werbung Ende.
Bevor Sie verraten, in welche Richtung das geht, wollte ich bloß noch mal eine kleine Zäsur machen, um einmal wirklich diesen Leidensweg noch mal kurz sacken zu lassen. Ich habe verstanden, 17 Ärztinnen und Ärzte hatte die Dame wegen ihrer Beschwerden aufgesucht. Das waren ja auch Fachärzte und Spezialisten. Es kam dann schon allmählich zu Augenrollen in so mancher Praxis, so, die Patientin ist wieder da. Wir haben doch schon so genau geguckt. Ungefähr ein halbes Jahr ist sie dann gar nicht mehr aus ihrem Schlafzimmer rausgekommen, weil sie geschwächt war, weil sie erschöpft war und nicht so richtig weiter wusste. Wie lange haben sich denn die Beschwerden hingezogen? Ich glaube, Sie haben es am Anfang gesagt, bloß dass wir das nochmal zusammenfassen. Ging das über Jahre zuvor schon, dass es begonnen hat?
Das ist natürlich insgesamt schwierig zusammenzufassen. Die Überlegung ist, wann hat es wirklich angefangen? Aber die Patientin war für sich im Klaren, dass es wahrscheinlich 9 Jahre waren. Wo es anfänglich schleichend begonnen hat, dann kann man ja viele Beschwerden so ein bisschen auch mal zur Seite legen und kann sagen, na gut, das wird jetzt gerade, wie gesagt, wirklich die Wechseljahre sein oder ich habe mich gerade ein bisschen gehen lassen, habe nicht gut trainiert, was auch immer. Der Mensch ist ja großartig darin, wenn es darum geht, Erklärungen zu finden für Beschwerden, für irgendwelche Probleme. Und insofern, wie gesagt, ist es schwierig zusammenzufassen, aber sie sagte nachher, es wird sicherlich 9 Jahre und vielleicht sogar mehr gewesen sein.
Nun saß sie bei Ihnen im Sprechzimmer. Der Ehemann hat sie begleitet. Sie haben diese Geschichte gehört und die Vorgeschichten und Befunde gesehen und gelesen, Puzzleteile zusammengesteckt und das Puzzle wurde ein bisschen größer, aber löste sich noch nicht auf. Was hatten Sie denn für eine Idee im Kopf?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich erstmal bei dieser Verzweiflung und vor allem bei diesen schlechten Erfahrungen genau zuzuhören und da Raum und Zeit zu geben, die Geschichte wirklich loszuwerden, weil häufig kommt es auf Nuancen an und da muss man eben nochmal nachfragen, wie war denn dieser Schmerz in der Brust? Ist das eher stechend? Ist das eher wie ein Brennen? Ist es so, als wenn ich mich auf ihre Brust draufsetze? Strahlt das irgendwo hinaus? Ist es durch Lage zu verändern und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann muss natürlich die bisherige Diagnostik gewürdigt werden. Das heißt, man darf da nicht zur Seite die Unterlagen legen und sagen, die Kollegen haben alles falsch gemacht. Ganz im Gegenteil, die haben an viele gute Dinge gedacht, die sie dann auch ausgeschlossen haben. Das heißt, das muss man sich angucken. Und dann haben wir in unserem Frauenherzzentrum ein Schema, nachdem wir alle Patientinnen behandeln. Das heißt, die kriegen allen Herzultraschall, damit wir uns auch mit einer dreidimensionalen Auswertung genau das Herz angucken. Die kriegen alle von uns ein Langzeitblutdruck- und EKG-Aufzeichnung, dass man eben guckt, gibt es vielleicht besondere Rhythmusstörungen, die immer mal wieder auftauchen, die diese Probleme machen können. Und dann haben wir tatsächlich mit der Patientin eine neue Katheteruntersuchung diskutiert und zwar nicht, weil wir den ersten Kollegen nicht getraut haben. Das war klar, dass es da keine Verkalkung gibt. Aber ich habe es eben kurz angesprochen. Es gibt eben auch die Möglichkeit, dass wir jenseits der Verkalkung der großen Herzkranzgefäße eben Veränderungen haben. Man muss sich einfach vielleicht das Herz als linke Faust vorstellen. Und wenn Sie jetzt dann die 3 Finger, Daumen bis Mittelfinger nehmen, wie so zu einem Schwur und das auf die Faust der linken Hand legen, da können Sie sich ungefähr vorstellen, wie die Herzkranzgefäße auf dem Herzen liegen, um das Herz herumlaufen, kranzförmig, deswegen sagt man auch Herzkranzgefäße. Und diese 3 Gefäße versorgen das Herz mit Blut und wie gesagt, anfangs als 3 Gefäße. Jedes Gefäß teilt sich dann in 2 neue Gefäße auf, dann in 7, dann in 100, dann in 1000. Also das sind dann millionste kleine Gefäße, die durch den ganzen Herzmuskel durchgehen. Wenn man sich den Herzmuskel wegdenkt, sieht das wirklich aus wie Zuckerwatte. Es ist eine ganz phänomenale Erfindung der Natur, dieses Herz. Und es gibt eben auch Störungen und Frauen haben das eben sehr, sehr häufig. Störungen, die diese kleinsten Gefäße betrifft, die sogenannte Mikrozirkulation. Also Zirkulation ist ja der Fluss des Blutes. Und diese Mikrozirkulation kann betroffen sein. Und das kriegt man eben am allerbesten durch einen neuen Herzkatheter raus, den man aber, wie gesagt, nicht nach der Information, Sie haben keinen Kalk, aufhören darf, sondern muss man weiter in die Tiefe gehen.
Was machen Sie denn da genau, um sozusagen diese kleinen Gefäße zu überprüfen? Da kann man ja nicht reingucken, nehme ich an.
Nein, das kann man tatsächlich nicht. Das läuft auch nach immer dem gleichen Schema ab. Wenn wir die Herzkranzgefäßverkalkung ausgeschlossen haben, gehen wir mit einem ganz feinen Draht, wirklich, man muss sich das Haar gleich vorstellen, in das Gefäß rein. Und indem wir dann Medikamente spritzen, können wir mit Hilfe dieser Technik eben uns ansehen, wie weit ist das Herz in der Lage, die Durchblutung zu steigern. Das heißt, wenn ich schlafe, ist das Herz in Ruhe, dann braucht es eigentlich kaum Durchblutung. Wenn ich ganz großen Sport treibe, wenn ich Marathon laufe, dann brauche ich eine maximale Durchblutung. Und das heißt, dass es eine Schleuse in der Peripherie gibt. Sie müssen sich das wirklich wie einen Schleusenwärter vorstellen. Der guckt sich an, kommt Hochwasser, dann mache ich die Schleuse dicht, damit eben das dahinterfolgende Feld nicht überflutet. Wenn die Dürre ist, wird diese Schleuse ein bisschen mehr aufgemacht, damit das Wasser abfließen kann. Und wenn wir das jetzt aufs Herz übertragen, bedeutet das eben, wenn das Herz Blut benötigt, das heißt, wenn es aktiv ist, muss dieser Schleusenwärter möglichst viel Blut durchlassen. Und wenn es schläft, ist eben mehr Blut gar nicht erforderlich. Und das können wir eben durch diesen feinen Draht und durch das Medikament bestimmen. Und dann machen wir aber noch einen dritten Aspekt, also erst die Verkalkung der Herzkranzgefäße, dann die kleinsten Gefäße, diesen Schleusenwärter, den ich gerade genannt habe. Und dann kommt als drittes die Option, dass wir uns eine Verkrampfungsneigung ansehen. Die großen Gefäße können verkrampfen, immer wenn ein Botenstoff im Körper, das ist jetzt kein Hormon, aber ein Botenstoff, Acetylcholin, dass Sie das mal gehört haben, wenn der im Körper freigesetzt wird, würde bei uns beiden das Gefäß geweitet werden. Es dilatiert, sagen wir. Es passt mehr Blut durch. Und es gibt wirklich tausende Frauen, auch Männer, die haben das im Laufe ihres Lebens verlernt. Das heißt, die Gefäße verkrampfen dann als entgegengesetzte paradoxe Reaktion, wie wir sagen. Und das bedeutet eben, dass das Herz zu wenig Blut bekommt, dass es wehtut, dass es anfängt zu stolpern, dass es drückt in der Brust, dass die Luft knapp wird. Und das kennen wir ja eben so gut, oder wir untersuchen so viele Patientinnen, dass mir das relativ schnell klar war, als die Patientin ihre Probleme geschildert hat, dass es das sein muss.
Und das trat dann auch ein, als Sie die Untersuchung gemacht haben? Haben Sie es ganz deutlich gesehen?
Das trat dann auch ein, und zwar maximal. Das heißt, wir gucken uns an, wie weit verengt sich das Gefäß. Und ab einer Verengung von 90% sprechen wir von einem positiven Test. Dann liegt eine sogenannte vasospastische Angina vor. Vaso ist das Gefäß. Die Spastik ist die Verkrampfung und Angina sind genau diese Beschwerden, die die Patientin geklagt hat. Druck in der Brust, vielleicht auch ein bisschen Luftknappheit dabei. Und diese Patientin hat das Gefäß komplett zugemacht. Das heißt, für diese kurze Zeit dieser Verkrampfung wird das Herz gar nicht mit Blut versorgt. Und ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, dass wenn diese Patientin, und immer wieder wird Acetylcholin im Körper ausgeschüttet, immer wenn diese Patientin eben dann diese Verengung hatte, mal mehr, mal weniger, dann war wirklich nicht mehr viel los mit der. Und das kann man im Nachhinein wirklich nur sagen, Sie haben absolut recht gehabt, Sie sind nicht hysterisch. Sie haben diese Erkrankung und die werden wir gut behandelt bekommen.
Ich nenne nochmal den Namen der Erkrankung, koronare Mikrozirkulationsstörung. Das ist ja was, was nicht so bekannt ist. Klar, der normale Herzkatheter, das Herzkranzgefäße, die großen, verkalkt sein können. Ich glaube, das wissen die meisten Hörerinnen und Hörer. Das andere hatte ich jetzt vorher so noch nicht gekannt. Also interessanter Fachbegriff. Was weiß man denn über die Krankheit? Wieso entsteht die und wie häufig ist die? Wer kriegt die?
Ja, da weiß man leider wenig zu. Also ich kann mich gut daran erinnern, im Medizinstudium, und das ist jetzt schon über 25 Jahre her, gab es ein Buch über innere Erkrankungen und da gab es rechts unten einen kleinen Abschnitt und der beschrieb diese Symptome und das wurde früher als Syndrom X bezeichnet. Syndrom ist etwas, wenn wir eigentlich gar nicht genau wissen, wo es herkommt, wenn das eine Kombination aus vielen unklaren Dingen sind. Und X bedeutet eben, wir hatten überhaupt gar keine Ahnung. Und inzwischen weiß man, dass es verschiedene Menschen gibt, die eben eine Störung von diesem Schleusenwächter in der tiefsten Peripherie, wo die Gefäße wirklich nur noch so groß sind wie ein Haar und noch kleiner. oder eben auch in diesen großen Gefäßen der Verkrampfung haben. Also diese koronare Mikrozirkulationsstörung ist fast als Arztüberbegriff zu sehen. Und wir wissen noch nicht viel darüber, woher das kommt. Wir wissen, dass viele Asiaten das haben. Wir wissen, dass das sehr viele Frauen haben, wobei man wahrscheinlich annehmen muss, dass bei Männern eine hohe Dunkelziffer besteht. Warum? Frauen sind lange Jahre durch ihre Östrogenhormone geschützt vor einer Verkalkung der Herzkranzgefäße. Bei Männern fängt die sogenannte KHK, die koronare Herzerkrankung, ungefähr 10 Jahre früher an. Und das heißt, wenn ein Mann mit solchen Beschwerden wie Gisela kommen, dann kann es gut sein, dass man eine Verkalkung der Herzkranzgefäße findet. Dann hat man eine Diagnose, die man ähnlich behandelt wie die koronare Mikrozirkulationsstörung. Das heißt, den Patienten geht es besser, aber man würde gar nicht mehr diesen Spezialtest machen. Also insofern muss man mit den Zahlen sehr vorsichtig sein. Wahrscheinlich haben es sehr viele Männer auch, vielleicht sogar genauso viele Männer. Aber es kommen eben sehr, sehr viele Frauen damit zu uns und die Beschwerden werden wirklich immer gleich geschildert und vor allem ist sehr typisch dieser lange Leidensweg dann dabei.
Wie wird das Ganze denn behandelt und wie ging es der Frau nach einiger Zeit?
Die Behandlung ist gar nicht so schwierig tatsächlich. Wir würden Medikamente geben, die eine Gefäßentspannung hervorrufen. Und es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die ganz, ganz viele Patienten, die zuhören und Patientinnen auch schon nehmen gegen hohen Blutdruck. Ich nenne einfach mal ein paar Namen. Es gibt die sogenannten Calcium-Gegenspieler, die rufen eine Entspannung der Gefäße in den Beingefäßen hervor. Dadurch sinkt der Blutdruck ab. Das sind also klassische Blutdruckmedikamente. Es gibt die sogenannten Nitrate, die man eben auch einsetzt, wenn es Verkalkung in den Herzkranzgefäßen gibt. Also der Trick ist, dass man sich anschaut, dass die Gefäße es wieder lernen, sich zu entspannen. Und es gibt Frauen, die brauchen eine hohe Dosis an Medikamenten. Es gibt Frauen, die brauchen niedrige Medikamentendosis. Und dieser Frau ging es tatsächlich deutlich schnell besser. Und ich würde gerne den Brief vielleicht vorlesen, wenn Sie einverstanden sind. Ich habe ein Buch geschrieben, Herzenssachen, wo ich versuche, Frauen eben zu erklären, dass sie nicht zu schnell in diese hysterische Schiene reingeschoben werden können. Und in diesem Buch haben eine ganze Reihe von Patientinnen ihre Geschichten geschrieben. Und Gisela hat einen sehr netten Brief mir geschrieben. Es war, wie gesagt, in der Adventszeit. Guten Morgen, Herr Professor Becker. Unsere Worte können die Dankbarkeit, die wir empfinden, nicht fassen. Diese Mail schreibe ich, um Ihnen mitzuteilen, dass alles im Positiven eingetreten ist, was Sie prognostiziert haben. Auf der Rückfahrt, Doppelpunkt, ich war total entspannt. Ich habe weder auf Schlaglöcher, kaum wahrnehmbare, sonst wie früher, noch auf das Flackern der tiefstehenden Sonne, welche durch die laublosen Bäume schien, negativ reagiert. Zu Hause, Doppelpunkt, ich konnte mit unseren 4 Kindern telefonieren, mit einer Kraft in der Stimme, die ich nicht mehr für möglich gehalten hatte. Ich habe jetzt schon fast keine Beklemmungen mehr. Ich verliere Wasser, einige Kilos bis heute Morgen und bekomme deutlich mehr Luft. Ich brauche, so seltsam sich das anhören mag, meinen Kopf nicht mehr abzulenken, so wie früher, meist durch Lesen. Ich hatte gestern und heute Morgen einen gesunden Appetit beim Frühstück, was ich nicht kenne. Herr Professor Becker, was uns beeindruckt hat, ist Ihre natürliche und ehrliche Bodenständigkeit. Bewahren Sie diese, das ist ein Schlüssel zu Ihrem Erfolg, den den Menschen zugutekommt. Mein Mann und ich hatten gestern unseren ganz persönlichen heiligen Abend. Herzlichst, Gisela und Werner. Also Sie merken, da werde ich auch schon sehr emotional und muss mit den Tränen kämpfen, weil es eine so furchtbare Geschichte war, dieser lange Leidensweg und der dann Gott sei Dank ein so schönes Ende geführt hat und zum sogenannten so schönen Ende gekommen ist. Und eine gewisse Zeit später rief der Mann dann nochmal an, der sagte, er steht jetzt gerade mit seinen Kindern am Fenster und hat dann seiner Frau mal beim Autowaschen zugesehen und mal beim Trampolinspringen. Und das war Glück pur, dass diese Frau wieder zurück im Leben ist. Ne?
Sehr emotionaler Brief. Vielen Dank, dass Sie den mitgebracht haben. Und der zeigt ja, dass nicht nur das Gefühl der Entspannung und des mehr Gelassenseins und nicht mehr konzentrieren vielleicht auf die Herzbeschwerden eingetreten ist, sondern dass ja auch dann nach und nach diese körperliche Belastbarkeit wieder eingetreten ist. Also nicht dieses, ich lebe monatelang im Schlafzimmer, fortgeführt wurde, sondern ich gehe raus, ich kann wieder mich um meine Kinder kümmern, ich kann ein Auto waschen, ich kann Trampolin springen, ich kann am Leben teilnehmen. Also vielen Dank dafür.
Das ist eben das große Problem, dass Frauen heutzutage sehr schnell in diesem Wechseljahr, Hysterie, du hast deine Tage geschoben wirst. Das ist von der Gesellschaft und von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern oft leider so. Aber die heutige Zeit macht natürlich auch innerlich mit den Frauen was. Die müssen natürlich funktionieren. Die moderne Frau muss arbeiten gehen, die muss den Haushalt im Schwung halten, die muss sich um die Kinder kümmern, die müssen sich um den Mann kümmern. Das ist die Erwartung von ihnen selber an sich. Und dieses Gefühl des Versagens ist wirklich schlimm, weil es die ganze Situation noch mal schlimmer macht. Und da können, das habe ich jetzt in all den Jahren gelernt, kann auch das gute Zureden des Ehemannes, der wirklich verständnisvoll und liebesvoll sagt, wir kümmern uns jetzt um dich und wir schaffen all das andere. Das ist wirklich schwierig. Und ich glaube, da ist eine der Aufgaben an die Gesellschaft und vielleicht auch an die Krankenkasse, an das Gesundheitssystem zu stellen, dass wir diese Frauen mit all diesen Gedanken und diesen Bedürfnissen an sich selber und Erwartungen an sich selber eben nicht so alleine lassen.
Das war die Diagnose. Mein Name ist Annika Geißler. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder mit einer neuen Staffel und neuen Folgen.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.